Hallo und herzlich willkommen zu Adam Online Audio, der Ausgabe November, Dezember 2010. Das ist heute ein kleines Jubiläum, denn unseren Podcast gibt's jetzt genau 4 Jahre lang. Und für mich als Moderator war das eine spannende Zeit, weil eigentlich gar nicht geplant das Thema Mannsein für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren an verschiedenen Kursen, Seminaren, Veranstaltungen teilgenommen, die sich alle um das Thema Mannsein drehten und dabei ganz wilde Sachen gemacht. Ich bin über glühende Kohlen gelaufen, nachts durch den Wald, ganz allein in fremder Gegend, hab Boxkämpfe mitgemacht oder letztes Wochenende war ich auf einem Männerseminar und da gab's die Möglichkeit, sich mit Schwertkampf zu beschäftigen. Und als wir dann etwas mit den Schwertern trainiert hatten, stand ich dann also mit einem Kompagnon zu zweit, das Ganze fand in der Burg statt, vor dem Tor. Und unsere Aufgabe war es, gegen 5 Verteidiger, die mit gezückten Schwertern auf uns zurücken, dieses Tor zu verteidigen. 2-5 ist schon eine etwas schwierige Position. Noch dazu, wenn man diese Männer in Formation mit gezückten Schwertern und entschlossenem Blick auf sich zumarschieren sieht. Ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Mein Gefühl hat mir gesagt, nimm die Beine in die Hand und lauf davon. Aber ich wusste, wenn ich dieses Tor halten will, dann muss ich mir was einfallen lassen. Also stieß ich einen aggressiven Kampfesschrei auf und rannte auf meine Angreifer zu, durchbrach ihre Formation und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein Gefühl das war, als wir tatsächlich überlebt haben und das Tor halten konnten. Es waren übrigens Plastikschwerter, also nur falls Sie sich Sorgen machen, es kam niemand dabei zu Schaden. Jetzt können Sie sagen, naja, Kinderspiel, sowas habe ich gemacht als kleiner Junge, für was soll das gut sein? Was bei solchen Dingen passiert ist, unser Blickwinkel verändert sich. Also diese Dinge haben allesamt das bei mir zur Folge gehabt, dass ich plötzlich mich selbst aus einer anderen Perspektive kennenlernen konnte. Und dazu möchte ich Sie auch heute einladen. Legen Sie mal Ihre Brille beiseite, lehnen Sie sich entspannt zurück, naja, außer Sie fahren vielleicht gerade im Auto, und hören Sie unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr zu. Denn diesmal geben wir Ihnen auch die Möglichkeit, Dinge mit anderen Augen zu sehen. Sich selbst und Jesus, um den es ja in dieser Vorweihnachtszeit geht. Ich hoffe, dass für Sie das eine oder andere Aha-Erlebnis dabei ist. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Weiterhören. Ach, und eine Sache muss ich noch loswerden. Auf Facebook hat uns jemand geschrieben, dass er tatsächlich nicht weiß, am Ende unseres Podcasts, hören Sie mal wirklich bis zum Ende, gibt's einen Witz. Und diesmal habe ich einen guten für Sie. Christoph Matthias arbeitet als Regionalleiter bei Team F. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. In dir steckt ein Sieger. Eric Little kam gut weg. An sich war es nicht sein Lauf. Spezialisiert hatte er sich auf die 100er-Distanz. Aber bevor er überhaupt starten konnte, geriet er in einen Loyalitätskonflikt. Einerseits vertrat er sein Heimatland und stand am Ziel einer jahrelangen Vorbereitung. Andererseits war die Stimme seines Gewissens für ihn unüberhörbar. Nicht an einem Sonntag laufen. Die Entscheidung fiel Eric außerordentlich schwer, doch am Ende verzichtete er als klarer Favorit auf seine Teilnahme und damit auf seinen fast sicheren Sieg. Kein Politiker, kein Sportfunktionär, ja nicht einmal der britische Kronprinz konnten ihn umstimmen. Er akzeptierte die harte Konsequenz, nicht auf seiner Spezialstrecke laufen zu können. Aber auch die 400er-Distanz, auf der er jetzt rannte, war zu kurz, um sich darüber Gedanken machen zu können. Er wusste nur eins und hatte das tief in seinem Inneren fest verankert. Er wollte um sein Leben laufen, gerade jetzt. Und wenn sie dich aus dem Stadion tragen, lauf, wie noch nie jemand vor dir gelaufen ist. Er nahm die anderen Läufer um sich herum nicht mehr wahr, sah nur noch die Ziellinie und gewann. Eine unbeschreibliche Freude erfasste ihn, als er das alles langsam verstand. Was waren die Voraussetzungen für Eric Liddles Siege? Hier einige Punkte. Gott hat ihm den Geist des Sieges gegeben. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass wir dazu bestimmt sind, zu herrschen, nicht beherrscht zu werden. Eric hat persönlich erfahren, dass da jemand ist, der an ihn glaubt. Er hat gelernt, hart zu trainieren und nicht aufzugeben. Seine Erfolge haben ihn motiviert. Er wusste, dass er es konnte. Er blieb dran, arbeitete hart und ließ sich nie entmutigen, auch wenn der schnelle Erfolg ausblieb. Er hatte Unterstützer und Freunde und versuchte es nicht allein. Steckt auch in Ihnen ein Sieger? Wenn ja, was machen Sie aus dieser Anlage? Haben Sie Ihr Talent vergraben? Oder sind Sie stetig dabei, es zu vervielfältigen? Oder können Sie gar nicht glauben, dass Sie ein Sieger sind? Die göttliche Berufung, gestalterisch, gewinnbringend, segensreich und siegreich zu leben, ist jedem Mann gegeben. Aber nicht jeder von uns hat ein Umfeld erlebt, das diese Berufung genährt oder begünstigt hat. Vielleicht haben Sie von Menschen, die Ihr Leben mitgeprägt haben, eher Sätze gehört wie »Du schaffst das sowieso nicht« oder »Du bist höchstens zweite Wahl« oder sogar das religiöse Missverständnis »Als Christ muss man verlieren können«. Bei meinen Vater- und Sohn-Seminaren versuche ich, diese religiösen Missverständnisse zu klären. Es stimmt, dass Jesus gesagt hat, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin. Gemeint war damit aber nicht, dass sie sich ducken, jede Demütigung akzeptieren, jedem Kampf aus dem Weg gehen und verlieren sollen. Jesu Absicht war es vielmehr, uns über die Wahl der Waffen aufzuklären. Als Jesus bei seiner Gefangennahme zu Petrus sagte, er solle das Schwert zurückstecken, sah er den Himmel offen und ein Heer von Engeln, die bereit waren, sofort loszuschlagen, wenn er es ihnen befohlen hätte. Unsere Waffe ist Gottes Beistand. Wir verlassen uns darauf, dass er für uns kämpft. Jesus war sich seiner Stärke sehr wohl bewusst. Er wusste, wer er war, nämlich der Sohn Gottes, woher er kam und was sein Auftrag war. Aus dieser Position konnte er die scheinbare Niederlage, seinen Tod am Kreuz, hinnehmen, weil er wusste, dass sie nur eine Etappe auf dem Weg zu seinem Sieg war, dem größten, den die Menschheit je gesehen hatte. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. So heißt es in der Offenbarung. Der Löwe im Buch Offenbarung, Jesus selbst, hat alle Macht und dieser Löwe steckt in Ihnen, wenn Sie an Jesus glauben. Auch wenn wir selbst von unseren Vätern vielleicht nicht in dieser Stärke erzogen wurden, wollen wir gerade dann unseren Kindern beibringen, Herausforderungen anzunehmen, den Löwen in sich wahrzunehmen, Kämpfe anzunehmen und zu siegen. Dabei begleiten wir sie, damit sie lernen, ihre Siege nicht auf Kosten anderer zu erringen, sondern besonders zugunsten anderer. Aber das geht nur, wenn wir sie nicht vor jeder Herausforderung schützen, bewahren oder ihnen sogar beibringen zu verlieren. Eric Liddle erlebte genau das in wunderbarer Weise. Den Lauf, den er nicht laufen konnte, gewann ein anderer, und ihm wurde der Lauf seines Lebens geschenkt. Die linke Wange hinzuhalten, hat immer etwas von Freiwilligkeit, weil ich weiß, dass ich es nicht müsste und eigentlich gewinnen könnte. Wurde ihm beigebracht zu kämpfen? Sie können es lernen, denn ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Es geht nicht darum, Siege zu erringen, bei dem andere zu Verlierern werden. Es geht nicht um den Kampf gegen andere Menschen, sondern um den Kampf in ihnen selbst. Immer wieder projizieren Männer diesen inneren Kampf nach außen. Sie wagen es nicht, gegen Missstände aufzustehen, weil sie den Kampf in sich selbst nie gewonnen haben. In verschiedenen Bereichen ihres Lebens haben sie kapituliert und sich mit ihrer Niederlage abgefunden. Damit ging ein Deckel über ihnen zu. Ihr Leben wurde beschnitten. Welche Bereiche gibt es in Ihrem Leben, in denen Jesus Ihnen einen Sieg schenken will, an die Sie sich aber nicht mehr herantrauen? Eine Herausforderung anzunehmen, als Sieger ein Schlachtfeld zu verlassen, ist selten eine kurze und schmerzlose Angelegenheit. Das mag es in Ausnahmefällen geben, entspricht aber nicht dem normalen Leben. Mir selbst ist es viel vertrauter, lange zu kämpfen, mich bewähren zu müssen, hinzufallen und mich wieder aufzurappeln. Ich kenne den dunklen Morgen, an dem die Wolken erst vertrieben werden müssen und das Ziel am Horizont kaum näher zu kommen scheint. Da bin ich meinem Vater sehr dankbar, der mich immer ermutigt hat, zu glauben, dass ich meinem Ziel am Horizont näher komme, wenn ich mich in seine Richtung bewege. Auch wenn ich es vielleicht lange nicht sehen kann. Schon als Kind habe ich öfter mal Sachen angepackt, ohne vorher genau die Kosten zu überschlagen. Als 10-Jähriger fuhr ich einmal mit dem Fahrrad los und erreichte auch mein Ziel, hatte aber nicht daran gedacht, dass ich ja auch wieder nach Hause muss. Da war zwar am Horizont der Hessenturm, auf den ich zusteuerte, aber der kam scheinbar lange nicht näher. Verzweiflung machte sich damals in mir breit. Aber ich kam an, auch wenn es schon dunkel war. 20 Jahre später bin ich mit meinem Vater zum Mont Blanc aufgestiegen. Wir wollten schnell einmal hinaufklettern und am Abend wieder zurück sein. Doch direkt vor dem Gipfel kam ein Unwetter auf. In einem Schneesturm erreichten wir mit Mühe noch die Wallot-Biwak-Schachtel in 4362 Metern Höhe, wo ich die für mich schlimmste Nacht meines Lebens verbrachte. Wir waren vollkommen unvorbereitet. Aus dieser Erfahrung habe ich gelernt, immer ein wenig weiter zu denken als bis zum nächsten Ziel. Aber ich habe deshalb nicht aufgehört, Ziele anzusteuern. Männer, wir müssen nicht immer nur in der sicheren Komfortzone verweilen und uns nach allen Seiten absichern. Sieger bringen diese Haltung eher selten hervor. Wann ist Ihnen der Mut verloren gegangen, an Ihren Sieg zu glauben? Wann sind Sie müde geworden, den guten Lauf zu laufen? Jesaja 40, Vers 29 soll Ihnen eine Ermutigung sein. Dort steht: Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ob sie es schaffen können, zeigt sich nicht zuerst an ihren Erfolgen, sondern bereits im Umgang mit ihren Niederlagen, ihrem Straucheln. Denn ein Gerechter, so heißt es in den Sprüchen, fällt 7-mal und steht immer wieder auf. 1924 wurde Eric Liddell britischer Meister über 100 Yards. Die Zeit von 9,7 Sekunden wurde 35 Jahre lang nicht mehr unterboten. Mit dieser Leistung qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele. Er weigerte sich, zum Vorlauf des 100-Meter-Rennens anzutreten, da dieser an einem Sonntag stattfand. Bei seinem Sieg über 400 Meter in 47,6 Sekunden lief er dann sogar einen neuen Weltrekord. Christian Essel leitet das Schulungscenter einer Frankfurter Bank. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die folgende Erzählung erschien in dem Buch »Eine unerwartete Begegnung«, herausgegeben von Nicole Scholl und Miriam Kocherscheid, erschienen bei Gerd Medien 2008. Der versteckte Jesus. Was für ein außergewöhnlicher Beruf! Diesen Satz bekomme ich als Restaurateur immer wieder zu hören, auch wenn der Beruf oft nicht so spannend ist, wie es sich anhört. Stundenlanges Sitzen über einem Objekt, Staub und Dämpfe in den Arbeitsräumen, giftige Chemikalien, all das gehört zu meinem Alltag. Doch der letzte Auftrag, den ich bekam, war ganz anders als alle vorherigen Arbeiten. Denn dabei habe ich nicht nur die Malereien freigelegt, sondern etwas noch Wertvolleres. Aber eins nach dem anderen. Alles fing mit dem Anruf eines Pfarrers aus Sachsen an, der mich unbedingt für ein besonderes Projekt engagieren wollte. Ganz aufgeregt schilderte er am Telefon, dass er alte Berichte aus dem Jahr 1751 über eine Dorfkirche in seinem Bezirk entdeckt habe, in denen von drei Jesusbildern die Rede sei. Diese Bilder haben wohl nicht in die damalige Zeit gepasst und so viel Anstoß erregt, dass die Kirchenleitung gezwungen war, sie übermalen zu lassen. Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Im Laufe meiner Karriere hatte ich schon viele Jesusmalereien restauriert. Alle schienen mir den Jesus darzustellen, der ungefähr 1,75 groß und schlank ist, braune, lange Haare, weiße Kleidung, bleiche Haut und ein Schaf im Arm hat. Das ist nichts, was mich vom Hocker reißt, und ich verstehe auch nicht, was andere so anziehend an dieser historischen Persönlichkeit finden. Aber da ich ein neugieriger Mensch bin und die Auftragslage ohnehin recht dürftig war, sagte ich zu. Noch am selben Tag suchte ich mein Material zusammen und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg. Einige Stunden später öffnete der Pfarrer mit einem riesigen Schlüssel die schwere Holztür einer kleinen Kirche. Muffiger Geruch schlug uns entgegen. Meine Augen mussten sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Wir setzten uns auf die Holzbänke, die genauso knarrten, wie ich das aus alten Kirchen kannte. Hinter dem Altar befanden sich die Malereien, die verschiedene Szenen aus dem Leben Jesu zeigten. Nichts Besonderes, wie erwartet. Darunter sollten also die ursprünglichen Bilder liegen. Erwartungsvoll sah mich der Pfarrer an. »Wie lange wird es dauern, bis Sie die Malereien freigelegt haben?« »Na ja, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.« Von den Bestandteilen der Farbe, des Untergrunds, auch vom Raumklima. Nach den ersten Analysen kann ich Ihnen mehr sagen, aber das wird einige Tage in Anspruch nehmen. Also machte ich mich an die Voruntersuchungen. Vielleicht bin ich hier ja einer ganz großen Sache auf der Spur, sagte ich mir in den folgenden Tagen immer wieder, um bei Laune zu bleiben, während ich erste Proben von Farbpartikeln vom Untergrund entnahm und die üblichen Analysen durchführte. Erste Freilegungsversuche mit verschiedenen Abbeizpasten scheiterten, weil der über der ursprünglichen Malerei liegende Anstrich ungleichmäßig angebracht worden war. Viele Stunden später konnte ich jedoch mit einer Kombination aus zwei Abbeizpasten bessere Ergebnisse am Rand der Malerei erzielen. Nach diesen ersten Erfolgen holte ich den Pfarrer in die Kirche. Er sollte unbedingt dabei sein, wenn ich damit begann, das erste Bild freizulegen. Um die Malschicht zu schonen, entschloss ich mich, kein Dampfstrahlgerät, sondern Wasser und eine Bürste zu benutzen. Unter dem Bild des leicht verklärt blickenden Jesus, der in den Himmel auffährt, kam nach und nach eine ganz andere Szenerie zum Vorschein. »Jesus lacht ja«, rief der Pfarrer, und ich war genauso überrascht wie er. »Ein herzhaft lachender Jesus!« Das war wirklich untypisch. So hatte ich Jesus noch nie gesehen. Nachdem ich weitere Teile des Bildes freigelegt hatte, erklärte mir der Pfarrer aufgeregt, »Das könnte eine Darstellung der Hochzeit zu Kana sein. Jesus und seine Jünger waren dazu eingeladen. Dort hat er Wasser in Wein verwandelt.« Es dauerte noch einen Tag, bis ich das erste Bild komplett freigelegt hatte. Es war ungewöhnlich gut erhalten. Mir fiel auf, dass Jesus im Gegensatz zu den Bildern, die ich bisher gesehen hatte, mit braunem Teint und sehr muskulös dargestellt war. Der Pfarrer war begeistert, als ich ihn darauf ansprach. »Wissen Sie, Jesus war Zimmermann. Er hat Holz bearbeitet und transportiert. Dieser Körperbau ist bei derartiger Arbeit doch normal, oder? Und kennen Sie einen Südländer, der viel im Freien arbeitet und nicht braun gebrannt ist?« Das leuchtete mir ein. Als wir staunend vor dem ersten freigelegten Bild standen, schossen mir viele Fragen durch den Kopf. Sollte Jesus doch viel mehr Mensch gewesen sein, als ich mir das vorgestellt habe? Wieso soll er nicht auch gelacht haben? Was mache ich mit meinem bisherigen Bild vom melancholisch dreinblickenden Jesus? In den nächsten Tagen machte ich mich an die Freilegung des nächsten Bildes, das Jesus bei der Heilung eines Kranken mitten in einer Menschenmenge zeigte. Mir fiel auf, dass das übermalte Bild wesentlich bunter war als das darüberliegende. Der frühere Maler hatte wesentlich intensivere und hellere Farben gewählt als sein Nachfolger einige Jahrhunderte später, bei dessen Werk hauptsächlich Braun- und Schwarztöne dominierten. Interessant. Vielleicht ist Jesus bunter, als ich mir das bisher ausgemalt habe. Erstaunlicherweise stellte sich im Laufe der weiteren Arbeiten heraus, dass auf dem unteren Bild die gleiche Szene dargestellt war wie auf dem darüberliegenden. Aber Jesus heilte nicht mit einer ausgestreckten Hand, sondern hielt den Kranken im Arm und strich ihm mit der Hand über die Haare. Er schien sich zu freuen. Auch die Menschen um ihn herum zeigten viel mehr Freude und Emotion als auf dem vorherigen Gemälde. Einige jubelten und streckten die Arme in die Höhe, andere staunten mit offenen Mündern. Jetzt war ich völlig baff. Ein Jesus, der Nähe zeigte, der hautnah am Schicksal der Menschen teilnahm. Im Laufe der Tage wurde es für mich zur Gewohnheit, dass ich abends noch lange vor den freigelegten Malereien saß und sie eingehend betrachtete. An einem dieser Abende kam der Pfarrer dazu. Er musste bemerkt haben, dass diese Bilder mich mehr berührten, als ich zugeben wollte. Nach einer Weile sagte er, »Nehmen Sie doch mal Ihre Kulturbrille ab, dann können Sie den Jesus noch genauer ansehen.« Verdutzt nahm ich meine Brille ab, aber alles wurde nur noch unschärfer. »Nein, nein«, sagte er lachend, »ich meine die Kulturbrille.« Ich sah ihn fragend an. »Naja, jede Generation schafft sich ihren Jesus«, erklärte er. »Im 19. Jahrhundert war er der große Weisheitslehrer, im 20. Jahrhundert mal revolutionär, mal Hippie. Man kann ihn einfach in kein Schema pressen. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er klettert aus jeder Schublade, in die wir ihn stecken, und jede Kultur hat ihre eigene Sicht von Jesus. Aber es geht darum, den echten Jesus der Bibel zu entdecken.« Ich stimmte ihm zu. »Das, was ich in den letzten Tagen durch diese Malereien von Jesus gesehen habe, hat mein Bild von ihm ganz schön auf den Kopf gestellt. Er ist greifbarer, menschlicher und göttlicher zugleich für mich geworden. Verstehen Sie, was ich meine?« Er nickte. Bei den Vorarbeiten zur Freilegung des dritten Bildes über dem Altar musste ich über die Worte des Pfarrers nachdenken. Es zeigte Jesus, wie er ernst und mit mahnendem Zeigefinger vor einer Menschenmenge eine Predigt hielt. Mir wurde bewusst, dass ich viele Vorstellungen über Jesus von anderen übernommen hatte, ohne selbst darüber nachzudenken. Und ich war sehr gespannt, welcher Jesus sich dieses Mal unter dem Bild verstecken würde. Als ich mit der Arbeitspaste über den Zeigefinger von Jesus strich, musste ich an die unzähligen Verbote denken, die ich in vielen Kirchen schon gehört hatte. Aber die Frage war, ob Jesus auch in dieser Hinsicht anders sein würde, als ich es immer gedacht hatte. Am nächsten Tag leistete der Pfarrer mir wieder Gesellschaft. Zum dritten Mal begann ich, mit Wasser und Bürste die Übermalungen abzutragen. Der ausgestreckte Zeigefinger verschwand und im Laufe der folgenden Stunden wurde ein Jesus sichtbar, der einer Frau gegenüber auf dem Boden saß. Die Menschenmenge blieb, aber statt der Predigt war eine andere Geschichte dargestellt, wie mir der Pfarrer erklärte. »Hier schleppen Sie eine Ehebrecherin zu Jesus, die auf frischer Tat ertappt wurde. Sie wollen ihn auf die Probe stellen. Auf so eine Tat stand nämlich nach dem jüdischen Gesetz der Tod durch Steinigung. Sehen Sie die Steine in den Händen der Menge?« »Und was hat Jesus gemacht?«, wollte ich wissen. Er sagte zu den Menschen, dass jeder, der keine Sünde begangen hat, einen Stein auf die Frau werfen dürfe. Das sind alle unverrichtete Dinge abgezogen. Es ist nicht genial? Und der Frau hat er ihre Schuld vergeben. Jesus ist so erfrischend unkonventionell. Er liebt die Menschen und schenkt ihnen Hoffnung und einen neuen Anfang, statt Regeln aufzustellen. Haben wir das nicht alle bitter nötig? Ich blickte den Pfarrer an und mir war fast so, als ob nicht ich diese Malereien freilegte, sondern Jesus die Übermalungen in meinem Herzen. Noch einige Wochen zuvor hätte ich nicht geglaubt, dass sich der echte Jesus hinter einigen Malereien verstecken und dass dies irgendeine Auswirkung auf mein Leben haben könnte. Ich kann nur alte Kunstwerke restaurieren. Aber Jesus kann noch viel mehr. Er erneuert Menschen von Grund auf. Und genau damit hat er gerade bei mir begonnen. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts für November, Dezember. Im neuen Jahr, dem fünften Jahr unseres Podcasts, habe ich ein paar spannende Interviews zu brisanten Themen, auf die ich mich hoffentlich genauso wie Sie schon freue. Im Januar, Februar sprechen wir mit Volker Kessler über das Thema Macht. Und im März habe ich David Murrow am Telefon, der sich mit der Frage beschäftigt hat, warum so viele Männer die Kirche hassen. Und wie Gemeinde oder Kirche aussehen kann, in der sich ein Mann wie ein Fisch im Wasser fühlt. Wie immer an dieser Stelle auch mein Aufruf an Sie, aktiv zu werden. Sie geben uns wirklich einen Schub und helfen uns, diesen Podcast weiter anzubieten, wenn Sie uns mit einer kleinen oder auch einer großen Spende unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website adam-online.de unter Menüpunkt Spenden. Geben Sie einfach Podcast als Betreff Ihrer Spende an. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit. Und ich freue mich drauf, Sie im neuen Jahr wieder zu begrüßen. Mein Name ist Peter Müller und ich sage zum Abschied leise Servus. Ein richtig dicker Mann kommt in die Konditorei und sagt,
Ich möchte gerne rumkugeln, sagt die Verkäuferin. Aber doch bitte nicht hier im Laden.